SRF 2 Kultur.
Kontext.
Ich hatte das Gefühl, das ist nicht mehr das richtige Leben für mich. So das Gefühl, das immer drängender geworden ist. Mir fehlt eigentlich was, wobei ich hatte eigentlich alles. Ja. Ich war ein erfolgreicher Job. Es hat auch Spaß gemacht, das war gar nicht das Problem. Aber immer mehr das Gefühl, ey, das kann doch nicht alles sein. Ich habe mir das Leben doch mal ganz anders vorgestellt. Ja. Da habe ich dann immer so gedacht, früher, was das Leben vor mir gelegen ist. Ich hatte ganz andere Vorstellungen gehabt.
Das sagt einer, der beruflich erfolgreich war, der seine Karriere als Arzt und anschließend seine Tätigkeit als Leiter eines medizinischen Fachbuchverlags an den Nagel gehängt hat, weil es das für ihn nicht gewesen sein konnte. Dies sagt Ulrich Renz, Autor eines vor kurzem erschienenen Sachbuchs. Es trägt den plakativ-provokativen Titel »Die Tyrannei der Arbeit« und legt offen, was die Angestellten in der modernen Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft belastet, wie sie sich unter die Knute nehmen lassen und wie sie sich im Job selber antreiben und übertreffen. Hören Sie dazu die Sendung von Sabine Bitter. Die Tyrannei der Arbeit steht groß in roten, fetten Lettern auf dem Buchumschlag. Wie wir die Herrschaft über unser Leben zurückgewinnen können, steht kleingedruckt im Untertitel. Herr über sein Leben zu werden, hat der Autor im Selbstversuch getestet.
Ich habe mich als kreativen Mensch empfunden und habe meinen Spaß darin gehabt, jetzt eigene Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Und ich habe einen Verlag geleitet, das ist ein normaler Managerjob. Da ist man eingespannt in Terminraster. Ich meine, man ist auch immer am Hetzen auch. Es waren auch wirtschaftlich schwierige Situationen, aber ich habe gemerkt, die Kreativität bleibt auf der Strecke und auch meine Interessen. Ich hatte auch übrigens noch ein Kindchen und dann in der Zwischenzeit auch schon zwei kleine Kindchen. Oh Gott, ich wusste zum Teil gar nicht mehr, was bei denen so los ist in deren Leben. Ich war einfach weg.
Einfach weg heißt untergetaucht ins Reich der Arbeit. Ulrich Renz ging es, wie es vielen Berufsleuten in der modernen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft heute geht. Forschern, Ärztinnen und Universitätsprofessoren, Stadtplanern, Architektinnen und Designern, Informatikern, Grafikerinnen und Fernsehproduzenten. Sie sind gut ausgebildet, verrichten eine qualifizierte Arbeit, bei der viel Wissen und Ideen gefragt sind. Diese Wissensarbeiterinnen und Kreativberufler bevölkern die Institutionen des öffentlichen Dienstes und der modernen Dienstleistungsunternehmen. Hier sind im Vergleich zum Industriezeitalter des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts weniger Kraft und schnelle Handfertigkeit als Kopfarbeit und Esprit gefragt. Die Arbeitskräfte in den aufstrebenden und hochproduktiven Branchen der modernen Wissensgesellschaft, beispielsweise der Informationstechnologie, der Life Sciences und der neuen Medien, müssen hohe Anforderungen erfüllen. Sie sollen lebenslang lernen, geistig flexibel, geografisch möglichst mobil, allzeit erreichbar und für das Unternehmen verfügbar sein. Um sie bei der Stange zu halten, um ihrem klugen Kopf und kreativen Geist gewinnbringende Produkte abzuringen, lassen sich Arbeitgeber mittlerweile einiges einfallen. Ulrich Renz hat hinter die Kulissen mancher Firmenzentrale geblickt und macht an vielen Orten eine neue Tyrannei der Arbeit aus. Man könne die Entwicklung der modernen Arbeitswelt besser verstehen, so sagt er, wenn man zunächst einen Blick zurückwirft auf jene Arbeitsverhältnisse, die im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert als modern galten. Jene Arbeitsverhältnisse, die etwa Charles Chaplin im US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1936 aufgreift, indem er die Arbeitsteilung in der industriellen Produktion und die Massenarbeitslosigkeit nach der Weltwirtschaftskrise thematisiert. Die meisten Erwerbstätigen waren damals, wenn sie nicht in der Landwirtschaft arbeiteten, in einen industriellen Produktionsbetrieb eingespannt, der den Rhythmus vorgab. Musik Die Arbeit in der Industrie war hart. Ebenso hart mussten die Verbesserungen der Arbeitsverhältnisse erkämpft werden, wie etwa der 10-Stunden-Tag, der in der Schweiz erst 1914 gesetzlich vorgeschrieben wurde. Doch wer in der Fabrik arbeitete, bekam eine klar umrissene Aufgabe zugeteilt und einen vorgegebenen Lohn. Die Arbeit fand in einem abgegrenzten zeitlichen Rahmen und ausschließlich an einem Ort statt.
Was sich prinzipiell gewandelt hat, ist das Selbstverständnis als Arbeitnehmer. Es ist aber auch die gesamte Kultur, die sich gewandelt hat. Ja. Alain Ehrenberg hat es mal als das Heraufkommen des Zeitalters der Autonomie beschrieben. Und was zurückbleibt, ist das Zeitalter der Disziplin, ja, dass jeder und insbesondere jeder Arbeitnehmer eingesponnen ist in eine feste Struktur, dass die Befehle immer von oben kommen, dass er klar weiß, was er zu tun hat und dass er eigentlich nichts anderes machen kann, als das möglichst gut zu befolgen.
Die Tätigkeit in der Werkhalle, am Fließband oder im Lager war von einem Verzicht auf Selbstbestimmung geprägt. Man ging in den Stollen, arbeitete in der Bude, um Geld zu verdienen, eine Familie zu ernähren. Der so umrissene Begriff herkömmlicher Arbeit, der das Industriezeitalter lange geprägt hatte, verlor aber allmählich seine Gültigkeit. Denn mit dem Aufkommen der Großbetriebe im Dienstleistungssektor, man denke etwa an die Bahn, die Post und an die Warenhäuser, da waren Arbeitskräfte gefragt, von denen mehr erwartet wurde, als dass sie ihre Arbeit korrekt und zügig verrichteten. Die Angestellten im öffentlichen Dienst oder im Verkauf mussten mit ihrer Person das Unternehmen nach außen vertreten. Diesen Wandel hatte der deutsche Philosoph und Soziologe Siegfried Krakauer bereits 1929 in der Frankfurter Zeitung treffend beschrieben.
Der Großbetrieb ist das Modell der Zukunft. Die Probleme, die er aufgibt, die Bedürfnisse, die seinen Angestelltenmassen gemeinsam sind, bestimmen überdies mehr und mehr das innerpolitische Leben und Denken.
So wurde von den Angestellten erwartet, dass sie die Wünsche der Kunden erfüllen, dass sie dabei eine gute Figur machen und den richtigen Ton anschlagen.
Die Angestellten müssen mittun, ob sie wollen oder nicht. Der Andrang zu den vielen Schönheitssalons entspringt auch Existenzsorgen. Der Gebrauch kosmetischer Erzeugnisse ist nicht immer ein Luxus. Aus Angst, als Altware aus dem Gebrauch zurückgezogen zu werden, färben sich Damen und Herren die Haare. Und 40er treiben Sport, um sich schlank zu erhalten.
So waren es junge, ledige Frauen, die auf dem Telegrafenamt für die richtigen Verbindungen sorgten. Und Seifenvertreter, die von Tür zu Tür gingen und Badesalz an die Frau brachten, mussten dies vorschriftsgemäß mit schuppenfreiem Kragen und in gebügelter Hose tun. Schließlich betraten auch die Buchhalter das Kontor nur mit Ärmelschonern. Alles eine Frage des Formats und der Persönlichkeit, die Arbeitskraft allein reichte nicht mehr. Die Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen wuchs im 20. Jahrhundert stetig. Manches Unternehmen nahm ungeahnte Dimensionen an. Arbeitsabläufe mussten rationalisiert und Betriebe umstrukturiert werden. Eine große Aufgabe, auch für die Arbeitspsychologie. Die Befürchtung, beim Umbau den Arbeitsplatz zu verlieren, war bereits in den Anfängen des sich entwickelnden Dienstleistungssektors ein Thema. Das Büro als Schauplatz alltäglicher Dramen dürfte in diesem Prozess eine der wenigen Konstanten sein. In den letzten 20 Jahren nun habe sich diese Situation noch einmal verschärft, sagt Ulrich Renz, Autor des Buchs «Die Tyrannei der Arbeit».
Jetzt geht es aber darum, eine Portion seiner Kreativität, eine Portion von letztlich sogar von seiner ganzen Persönlichkeit, von seinem ganzen Wesen. Und für diese mehr existenziellen Lebensportionen, da gibt es natürlich auch einen Markt und da trägt jetzt jeder seine Haut zu Markte.
Der moderne Angestellte in der heutigen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft bringe mehr als seine bloße Arbeitskraft und das richtige Auftreten ein. Es sei ihm bewusst, dass er neben seinem eigentlichen Job laufend an sich arbeiten muss. Er soll sich deswegen stetig weiterbilden, sich körperlich fit halten und auch psychisch so gut beieinander sein, dass er sich selbst immer wieder aufs Neue motivieren kann, auch wenn die betrieblichen Missstände die alten bleiben. Der moderne Angestellte sei heute ein Unternehmer in eigener Sache.
Bei Selbstvermarktung geht es ja zuallererst um die Wirkung auf die anderen und erst in zweiter Linie um die tatsächliche Leistung, ja. Und wir sehen die Entwicklung ja, dass es bei dieser Selbstvermarktung auch immer mehr darum geht, in diesem ersten Eindruck, den man zum Beispiel dem Kunden gegenüber hat, aber den man auch durchaus dem Arbeitgeber gegenüber hat, da eine möglichst gute Figur zu machen.
Zum Beispiel?
Dazu gehört zum Beispiel auch die Körpergröße bei Männern. Wie eminent wichtig die heute für Karrieren geworden sind. Mit einer bestimmten Physiognomie und einem bestimmten Körper können sie heute definitiv in großen Firmen keine Karriere mehr machen.
Auch bestimmte Merkmale der Persönlichkeit behindern die Karriere.
Zum Beispiel Schüchternheit. Auch Nachdenklichkeit ist sicher nichts, was in den firmeninternen Bewerbungsturnieren begünstigt wird. Es ist so, je größer die Firmen sind und je mehr von diesen Konkurrenzkämpfen bei sukzessiven Bewerbungsverfahren sind, umso eher ist der Faktor Selbstwert, aber letztlich auch Selbstüberschätzung wichtig. Denn derjenige, der sich selbst überschätzt, wird natürlich triumphaler auftreten und wird den anderen eher überzeugen können. Und wir sehen ja, dass genau solche Charaktere, solche Typen eher da landen, wo jemand das Sagen hat, als andere, bis hin zu Persönlichkeitseigenschaften, die dann im Grenzbereich der Psychopathie liegen. Diese ganz extreme Selbstüberschätzung, unrealistische Selbstüberschätzung.
Wer in jeder Hinsicht eine gute Figur machen will, kann sich heute allerdings auf die Sprünge helfen lassen. Stilberaterinnen und Karrierecoaches bieten ihre Dienste an. Doch die erfolgreiche Selbstvermarktung habe eine Schattenseite. Die großen Macher, die sich zu inszenieren wissen, seien eben auch die Krisenmacher, sagt Ulrich Renz mit Blick auf die jüngsten Krisen in Finanz und Wirtschaft.
Denn natürlich fragen wir uns, wie konnte es zum Beispiel kommen zu diesen Bankenzusammenbrüchen, wie konnte es kommen zu so krassen Fehleinschätzungen oder zu so bedenkenlosem Reinrennen in irgendwelche Abenteuer und platzende Blasen. Ja. Das hat, wie man festgestellt hat, eben durchaus mit dem Personal zu tun.
Neben dem Bestreben, mit Geist und Krebs Geld zu machen, geht es vielen Menschen in der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft um mehr. Ob Wissenschaftlerin, Filmregisseur oder Therapeutin, manche haben sich vorgenommen, einen aufklärenden und sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, etwas Gutes zu tun, ja sogar ein Stück Welt zu verbessern. Sie streben jenseits von Fabrikhalle, Werktor und Stechuhr eine befriedigende Tätigkeit an. Und wenn sie sich mit Selbstverwirklichung vereinbaren lässt, umso besser. Die Arbeit hat so in manchen Branchen eine zusätzliche Qualität angenommen, die allerdings auch mit Belastungen einhergeht, wie etwa die Philosophin Svenja Flasspöhler in einem Buch festhält. Es heißt, wir Genussarbeiter über Freiheit und Zwang in der Leistungsgesellschaft. Zitat:
Seitdem der Mensch körperlich ruinöse Arbeit von Maschinen erledigen lässt, Zugang zu Bildung hat, seine Tätigkeit neigungsorientiert wählen kann und sich vornehmlich durch Leistung definiert, birgt die Arbeit ein Glücksversprechen.
Aber, so Svenja Flasspöhler,
ein Glücksversprechen, das andere Quellen der Lust in immer stärkerem Maße verdrängt. Sex? Keinen Kopf dafür. Ausruhen? Mal nichts vorhaben? Tödlich. Feiern, hin und wieder über die Stränge schlagen, kindisch.
Wer ein Haus entwirft, einen Stadtpark anlegt, Kunst ausstellt oder ein Kind von Sprachstörungen befreit, arbeitet oft mit Leidenschaft, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Die Arbeit als sinnstiftende Tätigkeit, als Mittel zur Selbstverwirklichung einer gebildeten Mittelschicht. Dazu Ulrich Renz.
Arbeit ist für viele Menschen interessanter geworden und diese Entwicklung in der Arbeit, seine Selbstverwirklichung zu sehen und Dasein bis hin zur Lebensbestimmung und zum Lebenssinn, ist eigentlich eine generelle, die sich durch die letzten 20, 30 Jahre zieht, dass Arbeit eben so aufgeladen wird mit einer Bedeutung, die sie früher nicht hatte und zwar vielleicht auch deshalb nicht hatte, weil eben andere Bereiche auch eine übernommene Bedeutung hatten. Denken Sie an Familie, irgendwelche ja, traditionellen Strukturen, die alle in unserer modernen Welt, in unserer hyperindividualisierten Welt eher in Auflösung begriffen sind. Und manchmal kommt es mir so vor, dass die Arbeit vielleicht sowas wie so ein letzter Anker ist, dass die Menschen sich daran festhalten wollen, weil die Arbeit gibt ihnen ja den Halt. Ja? Die Arbeit gibt ihnen die Struktur, die sie brauchen. Die Arbeit gibt ihnen das Selbstgefühl, das sie brauchen. Sie können dort Anerkennung kriegen. All das, was in der Welt um die Arbeit herum schwieriger geworden ist.
Tatsache ist, auch in den westlichen Industrieländern wird heute mehr gearbeitet als noch vor 20 Jahren, trotz der hohen Arbeitslosigkeit in einigen Krisenländern. Das Ende der Arbeit, von der noch in den 1990er Jahren auf Zukunftskonferenzen die Rede war, ist nicht eingetroffen. So gibt es in Deutschland die viel zitierte 35-Stunden-Woche nur noch in den Volkswagenwerken in Wolfsburg und ist, europäisch betrachtet, ein Auslaufmodell. Um die Produktivität zu erhöhen, ist man in Spanien gerade dabei, die Siesta abzuschaffen, und in Frankreich wirbt der sozialistische Staatspräsident François Hollande für ein höheres Rentenalter. Es wird also mehr gearbeitet und es wird intensiver gearbeitet. Man gibt sich ganz der Arbeit hin. Man checkt nach Feierabend noch die Mails und hat in den Ferien die Papiere der laufenden Projekte dabei. Und trotzdem hat man keinen sicheren Boden unter den Füßen. Viele Firmen sind im Umbau begriffen, denn um der Konkurrenz auf dem globalen Markt standzuhalten, braucht es ständige Anpassungen. Die Stelle von heute ist eine Baustelle, so bringt es der Sachbuchautor Ulrich Renz auf den Punkt. Dies verlangt von der Belegschaft vor allem eines: Flexibilität und Stressresistenz. Fachwissen und berufliche Fertigkeiten treten dahinter zurück. Der ideale Mitarbeiter bleibt in schwierigen Situationen kommunikationsfähig und motiviert, hat Verständnis für einen gewissen Mut zum Risiko, macht gute Miene zu einem nicht immer guten Spiel. Und dass er dies mit Lockerheit schafft, das hat er verstanden, ist sein Job. Aber nicht nur die Arbeitskräfte in der Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft seien andere geworden, auch die Vorgesetzten hätten sich gewandelt, sagt Ulrich Renz.
Arbeit ist ja von dieser klassischen Befehlsstruktur oder Hierarchisierung eher zu so einer Art von Netzwerkzusammenarbeit übergegangen. Information ist total wichtig geworden. Es ist wichtig geworden, dass die Menschen miteinander reden, dass die Menschen sich gegenseitig überzeugen können, dass Ideen produktiv konkurrieren, dass dann am Schluss die beste Idee das Licht der Welt erblickt. Also diese ständige Vernetzung, die natürlich erfordert, dass man den Mitarbeitern den Freiraum lässt. Und das ist im Management so angekommen. Ja, das ist manchmal ein bisschen widersprüchlich, weil klar, der Chef ist immer noch derjenige, der im Zweifelsfall bestimmt, ob ich in der Firma bleiben kann. Aber er soll dem Mitarbeiter das Gefühl geben, er gehört dazu und wir arbeiten alle zusammen. Und so ist es in vielen Firmen, dass man sich jetzt duzt, dass man sich auch einen Chef auf Partys einlädt. Da ist ein viel näheres Verhältnis gekommen. Diese Emotionalisierung und letztlich auch Intimisierung der Arbeitswelt, die ist auch daran abzulesen.
Die Vorgesetzten von heute treten weniger als einschüchternde Kontrollinstanz auf. Sie sehen sich als fördernde, ermutigende Ermöglicher. Sie stehen dem Mitarbeiter begleitend zur Seite, damit dieser seine Ziele erfüllen kann, die der Chef nur noch zwischen den Zeilen vorgibt. Nicht nur die Angestellten und die Vorgesetzten seien andere geworden, auch der Arbeitsplatz selbst zeige sich in einem neuen Licht. Die Firma gebe sich als große Familie aus und vermittle den Eindruck, ein emotional positiv besetzter Ort zu sein.
Da fällt einem auf, wenn irgendwo eine neue Konzernzentrale gebaut wird, dann werden da Architekten engagiert, die eigentlich Hotellobbys bauen sollen und entsprechend auch die Büros und die Firmen so gestalten. Das sind jetzt Sitzecken, ja, Kommunikation ist ja ganz vorne. Also muss es auch Räume geben, wo kommuniziert werden kann, wo man sich wohlfühlt. Da muss Licht rein, da dürfen keine Neonröhren sein, Tageslicht. Wenn Sie Amazon nehmen zum Beispiel, da ist geplant, den ganzen Bürokomplex in Park zu verwandeln, wo man die Bäume direkt vor den Fenstern hat. Also ich habe es in meinem Buch mal so genannt, die Arbeitswelt ist deutlich kuscheliger geworden, wenn man es vergleicht mit den Bürotrakten der 50er Jahre. Ja.
Star-Architekten, so Ulrich Renz weiter, würden heute im Auftrag zahlungskräftiger Unternehmen Firmenzentralen hochziehen, die mit modernstem Design aufwarten. Mit schallschluckenden Vorhängen, wohligen Sitzecken in frischen Farben und mit an die Wand projizierten Naturbildern. Dies alles beruhigt aufgewühlte Gemüter, sollte sich in den Niederungen der Büros wieder einmal ein zwischenmenschliches oder innerpsychisches Drama abspielen. Cappuccino-Bars bieten sich für eine Pause an, damit man sich danach wieder besser konzentrieren kann. Ein Massageservice lockert die verspannte Nackenmuskulatur. Das firmeninterne Fitnessstudio sorgt generell für mehr körperliche Leistungskraft. Und auch das Sozialleben kommt nicht zu kurz. So hat der französische Telekommunikationskonzern Orange mehr als 30 Chorleiter engagiert, die mit der Belegschaft singen. Singen befreit. Und wer in der Zentrale des Internetunternehmens Google in London arbeitet, kann sich mit den Kollegen in plüschigen Separés entspannen. Wem das zu intim ist, darf sich auch unverfänglicher betätigen. Es steht dafür gar ein betriebseigener Garten zur Verfügung. Sein Zweck? Gemeinsames Unkrautjäten, das die Teambildung stärken soll. Und danach lockt das Feierabendbier in der Afterwork-Lounge. Wenn dann noch die Kinder in der firmeneigenen Krippe betreut werden, was will man noch mehr? Das moderne Büro wird zur Wohlfühloase stilisiert, so Ulrich Renz. Dass da Großraumbüros mit Neonlicht, verstaubten Topfpflanzen, Thermoskannen und Töpperware mit mitgebrachten Broten heute nicht mehr das Gelbe vom Ei sind, leuchtet vor diesem Hintergrund ein. Das zeitgemäße Büro konkurrenziert mit seinen Annehmlichkeiten das Zuhause.
Ursprünglich haben wir all diese Eigenschaften, kuschelig und emotional und große Gefühle und da ist was los und so, das haben wir alles der privaten Welt zugeschrieben. Und jetzt ist die private Welt eigentlich so ganz anders geworden. Es ist gerade die private Welt, die so ein bisschen prekär geworden ist. Die Beziehungen sind schwieriger, Familien definieren sich neu oder müssen verhandeln. Wer gehört jetzt wie zusammen in Patchwork? Das ist alles nicht mehr so selbstverständlich. Die Soziologin Ali Hochschild hat es mal als emotionale Umpolung bezeichnet, dass die Pole zwischen dem Privaten und der Arbeitswelt sich verschoben haben. Das gefällt mir sehr gut, dieser Begriff.
Die Untersuchungen der Soziologin Arlie Hochschild zeigen denn auch, dass viele Eltern in den USA ihren Arbeitsplatz mittlerweile als freundlicher empfinden als ihr Zuhause, wo nach Arbeitsschluss die zweite stressige Schicht beginnt. Da warten Kinder mit echten Emotionen, die anstrengend sind, die versorgt sein wollen, Betreuung brauchen und Hilfe bei den Hausaufgaben. Schließlich wird hier die Grundlage gelegt für ihren späteren Berufserfolg. Die Firma mag sich als Familie ausgeben, doch die Realität zeigt, die Anforderungen des Unternehmens und der Familie lassen sich meist nicht vereinbaren. Von vielen Arbeitskräften wird heute erwartet, dass sie rund um die Uhr erreichbar sind, egal ob sie zu Hause gerade die Wogen glätten, am Kochen sind oder in der Badewanne liegen. Ulrich Renz erwähnt in seinem Buch einen Dokumentarfilm, der über die Firmenzentrale des Lebensmittelkonzerns Unilever in Hamburg gedreht worden ist. Darin bringt ein Planer das Verhältnis zwischen Arbeit, Familienleben und Freizeit auf den Punkt.
Die Mitarbeiter sollen auf keinen Fall daran erinnert werden, dass sie arbeiten.
Viele Arbeitskräfte haben die Ansprüche des Unternehmens internalisiert. Sie treiben sich selber an und das auch dann noch, wenn sie eigentlich nicht mehr können. Der Tyrann der Arbeit sitze mittlerweile oft in uns selbst, während die Firma mit einer neuen Fürsorglichkeit aufwarte, sagt Ulrich Renz.
Diese Fürsorglichkeit hat letztlich damit zu tun, dass Firmen erkannt haben, dass sie ihre Mitarbeiter motivieren müssen. Weil diese Motivation ist letztlich das, was ihnen unterm Strich Geld bringt. Und wer seine Mitarbeiter zu den Höchstleistungen anspornen kann, der hat auf dem konkurrenzorientierten Weltmarkt die Nase vorn. Und diese Motivation, da ist eine ganze Industrie rum entstanden und die beruht darauf, dem Mitarbeiter einen Sinn zu geben. Er braucht einen Sinn, er will einen Sinn und mit dem Sinn wird er besser arbeiten. Und da kommen dann Konzepte rein, wie jede Firma muss eine Vision haben und jede Firma fühlt sich wie auf einer Sendung. Ja? Also wir haben eine Sendung in der Welt, das wird ja auch Mission Statement genannt, kommt aus Amerika, ist aber in deutschen Firmen, in großen Firmen absolut gang und gäbe. Da werden Werte definiert. Da gehört auch dazu, dass man den Mitarbeiter das Gefühl geben will, du gehörst hier in diese Wertegemeinschaft und zusammen entwickeln ein Produkt, das, ja, mit dem wir die Welt retten.
Nicht nur Waren für den Weltmarkt, sondern Sinn für die Arbeitskräfte stiften. Diese oft nur vorgegebene Fürsorglichkeit nehme bisweilen therapeutische Züge an.
Wenn wir von dieser Motivation ausgehen und es ernst nehmen, dann müssen wir natürlich auch langfristig denken. Ja? Und Firmen denken langfristig und die sagen sich, ein Mitarbeiter, der heute gut ist, den will ich mir auch so erhalten, dass er in 5 oder 10 Jahren auch noch gut ist. Und da kommt dann dieses Therapeutische rein, da kommt der Gedanke, dass die Firma sich für zuständig erklärt, für die Gesunderhaltung der Mitarbeiter, da werden Sportgruppen gegründet, da werden Ärzte angestellt, da werden Psychologen angestellt, da wird dafür gesorgt, dass die richtige Work-Life-Balance da ist. Alles natürlich vor dem Hintergrund, dass der Mitarbeiter auch in Zukunft noch der Firma zur Verfügung steht und letztlich, krass gesagt, eben noch genauso ausbeutbar ist, wie er es heute ist.
Vom Therapieplatz Arbeitsplatz, so mögen manche einwenden, ist im alltäglichen Erwerbsleben nicht viel zu spüren. Im Gegenteil, da spielen sich vielmehr oft Machtkämpfe ab. Manche werden vor lauter Positionsgerangel krank, leiden unter mangelnder Wertschätzung, haben Angst, nicht mehr zu genügen. Burnout heißt die vielgestellte neue Diagnose. Der Verbrauch von Antidepressiva hat sich allein in Deutschland in den letzten Jahren vervielfacht. Und gut ausgebildete Arbeitskräfte, die es im Job nicht mehr ausgehalten haben, sind in den psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz in hochqualifizierter Gesellschaft. Die neue Fürsorglichkeit sei ein Etikettenschwindel, sagt Ulrich Renz. Er verweist dabei auf den deutschen Wirtschaftswissenschaftler Meinhard Miegel und dessen Buch Exit – Wohlstand ohne Wachstum.
In einer Wirtschaftsform, die auf permanente Hochproduktivität zielt, ist an sich nur Platz für permanent Hochproduktive.
Fakt ist, wir arbeiten mehr als früher, wir sind allzeit erreichbar, flexibel und mobil, haben oft keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Ein Dilemma, das die Arbeitspsychologie seit den Anfängen der Großbetriebe in der Dienstleistungsgesellschaft kennt, wie Siegfried Krakauer schon 1929 bemerkte.
Die Wissenschaft von der Psychologie der Arbeit wird Wege zur Arbeitsfreude suchen und finden müssen. Einmal soll sie die Betriebe rationalisieren und das andere Mal die heitere Stimmung schaffen, die sie wegrationalisiert hat. Das ist entschieden zu viel verlangt.
Zu viel verlangt. Was aber schlägt Ulrich Renz vor, der in vorauseilendem Unbehagen einer erfolgreichen Karriere, aber auch einer gefühlten Tyrannei der Arbeit entflohen ist?
Vom eigenen Leben zurückzutreten und sich die Fragen zu stellen, die im Leben eigentlich wichtig sind. Ja, was will ich, was brauche ich wirklich und was ist mir wichtig im Leben?
Sie hörten Ulrich Renz, Autor des Buchs »Die Tyrannei der Arbeit – Wie wir die Herrschaft über unser Leben zurückgewinnen«, vor kurzem im Ludwig Verlag erschienen. Das war Kontext mit Sabine Bitt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.